HR Info Wirtschaft
mit Roman Warschauer. Die aus den USA importierten Rabattaktionen Black Friday und Cyber Monday spielen auch in Deutschland eine immer wichtigere Rolle. Sie sind quasi der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Das findet zwar noch immer vor allem im klassischen stationären Einzelhandel statt, doch die größten Zuwächse gibt es seit Jahren im Onlinehandel. Welche Rolle der Black Friday online und offline spielt, wie sich Händler auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten und ob der Internethandel nun tatsächlich für den Untergang des stationären Einzelhandels verantwortlich ist, das ist Thema jetzt bei HR Info Wirtschaft. Das internationale Postzentrum am Frankfurter Flughafen, kurz IPZ. Über mehrere Stockwerke werden hier Sendungen aus aller Welt, die unter anderem mit dem Flugzeug ankommen, verarbeitet. Früher waren das vor allem Briefe, aber auch Postkarten und Pakete. Mittlerweile hat sich das aber radikal geändert. Das IPZ ist ein Umschlagort für E-Commerce geworden. Mehr als eine 500.000 Sendungen werden hier pro Tag bearbeitet und die kommen vor allem aus China. Säckeweise kommen die meist in grauen Plastikfolien verpackten Sendungen an. Wert oft wenige Euro. Handyhüllen, Bastelmaterial, einfache elektronische Bauteile, günstige T-Shirts. In diesem Jahr dürfte vor Weihnachten die E-Commerce-Flut noch einmal anwachsen. Die Post hat sich darauf vorbereitet und 11 Millionen Euro in eine neue Sortiermaschine investiert. Denn diese so unterschiedlichen Sendungen möglichst automatisch zu erkennen und weiterzuleiten, ist sehr kompliziert. Und es geht noch immer nicht ganz ohne Handarbeit. Mehrere Mitarbeiterinnen müssen die Päckchen, die aus den großen Postsäcken ausgeschüttet werden, vorsortieren. Alexander Karl von der Deutschen Post war für Planung und Bau der neuen Anlage verantwortlich.
Jetzt passiert etwas, was einfach aussieht, aber für eine Automatisierung unwahrscheinlich schwer. Was der Mensch dann macht, ist die Sendung sehen und die Sendung greifen und sie dann auf den Band zu legen und so auf den Band zu legen, dass sie wie an einer Perlenschnur abtransportiert wird Richtung Sorter. Und das zu automatisieren ist eine riesen Herausforderung. Also von der Erkennung von Sendungen in einem Bulk, unterschiedliche Sendungsstruktur, Kartonage, Plastik und so weiter. Da sind wir zwar auch im Moment dran in der Planung, dass wir da irgendwo eine technische Lösung finden, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist genau das die Schnittstelle zu den Menschen, weil derjenige, der ist, der diese Vereinzelung am optimalsten vornehmen kann.
Dann beginnt dieses Päckchen seine Reise hier durch diese Anlage und die Herausforderung ist, so habe ich es gelernt, das sind sehr viele Sendungen beispielsweise aus China, da sind die Adressen auch nicht immer so einfach zu lesen, aber das funktioniert dann schon vollautomatisch.
Das funktioniert vollautomatisch, also wir machen von den Sendungen von allen Seiten ein Bild, also 6 Seiten, 6 Bilder. Dann läuft ein Algorithmus über die Bilder, wo das Anschriftenfeld erkennt und die Postleitzahl sucht und die Postleitzahl die ersten beiden Stellen der Maschine übergibt, weil wir sortieren hier auf die ersten beiden Stellen der Postleitzahl.
Dann läuft diese Sendung weiter auf einem Band und dann wird sie sozusagen je nach Zielort dann immer an der entsprechenden Stelle von diesem Band runtergekickt, so kann man das beschreiben.
Genau, also es läuft auf einen Crossbelt-Sorter, auf einen Querkurt-Sorter, hat dann ein Ziel, nachdem sie durch einen Lesetunnel gefahren ist und die Ermittlung des Zieles, das dauert 2 Sekunden, also das geht recht schnell. In den 2 Sekunden ist der Sorter noch nicht an der ersten Endstelle angekommen. Wenn die Maschine die Postleitzahl nicht erkennt, dann werden diese eben beschriebenen 6 Bilder einem Bildschirmarbeitsplatz zugeführt, wo ein Mitarbeiter sitzt, wo er die Sendung, die Seite sich auswählen kann und dann mit dem Auge und der Tastatur, also im Auge die Postleitzahl erkennt und mit der Tastatur die ersten beiden Stellen der Postleitzahl dann eingibt. Das geschieht aber alles auf dem Sorter, bevor die erste Endstelle erreicht ist.
HR Info Wirtschaft.
Auch wenn immer mehr E-Commerce offenbar aus China kommt, die Deutschen kaufen vor allem bei Online-Händlern in Deutschland. Der US-Konzern Amazon etwa ist mit seiner deutschen Tochter mit Abstand Marktführer. Umsatz 2018 mehr als 9 Milliarden Euro, gefolgt von Otto und Zalando. Auch in Hessen gibt es Online-Händler etwa für Elektronik, für Lampen oder für Koffer. Hinter Koffer24 etwa steckt ein alteingesessener Händler aus Frankfurt. Geschäftsführer Joachim Stoll hat in den USA studiert und ist dadurch so recht früh auf den E-Commerce-Zug aufgesprungen.
Wir sind jetzt seit 20 Jahren mit Koffer24 online und waren die Ersten in der Lederwarenbranche. Und wir hatten ja auch Filialen schon in Frankfurt, in den Stadtteilen. Das hat sich aber nicht gut entwickelt, sodass wir nach 20 und nach 30 Jahren die Stadtteilfilialen zugemacht haben. Und wir sind jetzt am Rande der Innenstadt und unser Hauptschwerpunkt ist nun mal Koffer24, der Online-Verkauf von Lederwaren.
Um die Technik und Logistik eines Online-Shops bewältigen zu können, setzt Stoll viel auf externe Dienstleister, kauft Know-how dazu. Die Planung des Sortiments und den Einkauf, das macht das Unternehmen größtenteils aber selbst. Die Vorbereitungen für Black Friday und das Weihnachtsgeschäft sind dabei schon lange abgeschlossen.
Na, die Vorbereitungen haben vor 6 Monaten begonnen. Werbematerialien drucken, Planungen machen. Heute bin ich ganz entspannt, weil wir die meisten Sachen vor 2 bis 4 Monaten eigentlich vorbesprochen und geordert hatten.
Das heißt aber nicht nur zum Beispiel Werbematerial drucken, sondern man ist dann auf Messen unterwegs, schaut, was gibt's Neues oder wie findet man heraus, was bestellt man am besten ein bisschen mehr, weil das dieses Jahr der Trend sein könnte?
Naja, man kauft für den Dezember natürlich auch gezielt etwas ein, was man als Geschenk verwenden kann. Bei uns sind das dieses Jahr vielleicht Kreditkarten-Etuis, die einen RFID-Ausleseschutz haben oder Geldbörsen mit RFID-Ausleseschutz. Also man versucht schon, kleine neue Trends zu finden, um etwas anbieten zu können, was noch nicht jeder hat. Und typischen Geschenkartikel sind natürlich im Dezember ein Thema und interessieren im Februar niemanden mehr.
Der Online-Ableger des Lederwarengeschäfts sorgt hier dafür, dass sich der Laden am Rande der Frankfurter Innenstadt halten kann. Eine gute halbe Stunde mit dem Auto von Frankfurt entfernt liegt Friedberg. Hier gibt es seit 120 Jahren das Modehaus Rutz. Das Geschäft liegt direkt an der Hauptstraße in der Innenstadt. Drinnen werden auf 3 Etagen rund 20.000 unterschiedliche Modeartikel angeboten, für Damen, Herren und Kinder. Im Schaufenster und in den Verkaufsräumen ist bereits zurückhaltend weihnachtlich dekoriert und auch das Sortiment wurde auf das Weihnachtsgeschäft hin ausgelegt, erklärt Jochen Rutz, einer der Geschäftsführer des Familienunternehmens.
Man geht natürlich durch das aktuelle Sortiment durch und sagt, okay, welche Artikel sind gut gelaufen und werden die gegebenenfalls noch weiterlaufen? Ja, so ist das ein Artikel, der an Weihnachten geschenkt werden oder verschenkt werden könnte. Und da muss man natürlich schon schauen, dass das Lager in manchen Bereichen noch gut bestückt ist und in anderen Bereichen sagt man, da sind wir froh, wenn es weg ist. Und es gibt auch Bereiche, die einfach, ich sag mal, über September, Oktober, November laufen müssen und dann sind sie eigentlich durch. Das ist schon Arbeit, ja. Jeden Bereich zu durchleuchten und sagen, da kommt auf jeden Fall noch was an Umsatz und da wird nicht mehr so viel kommen. Ja.
Für Rutz spielt Onlinehandel keine Rolle. Es gibt einen Internetauftritt, dieser dient aber der Kundeninformation, Öffnungszeiten oder Sonderaktionen etwa. Und Jochen Rutz sieht die Online-Konkurrenz deutlich weniger kritisch, als man vielleicht vermuten könnte.
Naja, es hat schon unsere Arbeitsweise vielleicht ein bisschen beeinflusst, weil wir sehr transparent geworden sind, stellenweise auch Preise transparent sind. Das ist schon so, aber das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Man kann natürlich auch da ganz gut mitbekommen, was läuft denn bundesweit oder was ist Trend. Ja, also wir sind natürlich aufgefordert, auch Dinge zu organisieren und haben aber auch die Möglichkeit, nochmal einzelne Nachbestellungen zu organisieren, was wir vielleicht vor 10 Jahren gar nicht so konnten in dem Ausmaß. Und insofern heißt das für uns eigentlich, dass wir mehr Kunden glücklich machen als früher, ja, weil diese ganze Online Entwicklung, wie gesagt, dazu führt, dass Artikel länger verfügbar sind und eigentlich auch mehr Artikel verfügbar sind als früher. Ja.
Jochen Rutz, Mode-Einzelhändler aus Friedberg, das sind Sie aber nicht nur, sondern Sie sind auch gleichzeitig Präsident des Handelsverbands Hessen. Wenn man mal so generell schaut, wie sehen denn Ihre Mitgliedsbetriebe das? Ist der Onlinehandel Gefahr oder Chance oder beides?
Naja, es war sicherlich in der Vergangenheit oder als die ersten Online-Händler gezeigt haben, was online alles machbar ist, haben viele stationäre Händler im Online-Handel schon die große Gefahr gesehen oder sogar eine Bedrohung. Und heute können wir wirklich gut feststellen, dass es eher eine Chance ist, eben auch für die stationären Händler, sich da naja, auch das Feld zu erweitern. Ne? Es gibt durchaus Lagen, die sagen, hier von meinem reinen stationären Handel kann ich gar nicht mehr leben oder sehe keine Zukunft mehr. Und wenn die sich online öffnen, ist das wirklich nochmal eine Riesenchance. Und letzten Endes stellen wir in breiter Masse auch durchaus so eine Vermischung fest zwischen online und stationär. Man zeigt sich präsent im Internet, ob das jetzt wirklich in einem Online-Shop nachher endet oder einfach nur eine gute Darstellung ist oder eine Verfügbarkeitsabfrage ist. Das ist ja nochmal so ein Mittelding. Ja? Es gibt ja wirklich viele Untersuchungen, die sagen, dem Kunden ist eigentlich viel wichtiger zu wissen, ist das Teil verfügbar, bevor ich jetzt 20 Kilometer fahre. Und da gibt es einfach ganz viel zwischen wirklich nur stationär und online. Und da sind einfach viele, da stecken viele Chancen drin. Das muss man einfach so sehen.
Aber man hört ja immer wieder vom großen Sterben der Einzelhändler, Aussterben der Innenstädte. Gibt's das dann nicht oder liegt das eben nicht nur am Onlinehandel?
Ja, da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Wie entwickeln sich Demografien in Ballungsräumen und in ländlichen Räumen? Da muss man sehr genau hingucken, wie gelingt es einer Stadt, ich will mal sagen, einer Stadtregierung, eine Kommune attraktiv zu halten oder nicht? Wie laufen Bauleitplanungen ab? Wie sind generelle Trends und was macht wirklich der einzelne Händler vor Ort, um einen Standort attraktiv zu halten? Also wir finden ja durchaus Einzelhändler, die im Nirgendwo stehen mit einer Leuchtturmfunktion und hervorragend arbeiten. Das kann auch im tiefsten Odenwald durchaus sein. Und es gibt Mittelzentren, wo man sagt, hier verödet gerade alles. Also da gibt es ganz viel, was mit reinspielt. Und natürlich spielt auch ein Onlinehandel mit rein. Ich würde eher sagen, der Markt sortiert sich da momentan ganz gut. Und man muss eben ja, sich auf die Hinterfüße stellen und sagen, ich will vorne mit dabei sein. Ja.
Sie sagen es auf die Hinterfüße stellen. Trotzdem ist es natürlich diese Entwicklung, ist eine große Veränderung, die relativ schnell dann auch kam. Das heißt, was muss der Händler heute tun, um bestehen zu können?
Naja, ich glaube, er muss sich einfach dem Zeitgeist stellen oder mit dem Zeitgeist gehen und gucken, was interessiert die Kunden nachher. Das ist ja die alles entscheidende Frage. Ja, also was führt dazu, dass ein Kunde nachher sagt, ich gehe an ein bestimmtes Ziel und kaufe dort ein oder ich mache den Umsatz da und ob mache ich den im Internet oder mache ich den stationär und wie gewichtet sich das? Ja, so. Und letzten Endes heißt aber eben auch Onlinehandel für viele Spezialisten einfach eine Erweiterung des Radius. Ja? Und das ist ja auch durchaus, was man momentan ganz gut feststellen kann, dass es eben, wenn wir 20, 30 Jahre zurückgehen, von den ganzen Artikeln ja eine gewisse Flachheit da war. Und jetzt stellen wir eine Spezialisierung durchaus fest, wo einfach einzelne, ja, die Chance haben zu überleben mit einem Spezialprodukt, was vor 20 Jahren undenkbar gewesen wäre, wenn man sagt, da ist gar kein Markt da, den der abdecken kann. Ja.
HR Info Wirtschaft.
Die Händler offline oder online haben sich also auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Dabei gibt es vor Weihnachten seit ein paar Jahren einen weiteren Termin, der auch hierzulande immer wichtiger wird: Black Friday. Black Friday kommt aus den USA und ist für viele Amerikaner der Brückentag zwischen Thanksgiving und dem darauffolgenden Wochenende. Dieser Freitag hat sich zum Schnäppchentag entwickelt und ist der wohl wichtigste Tag für den Einzelhandel in den USA. Mittlerweile gibt es ihn seit ein paar Jahren auch in Deutschland. Zudem wurde von einigen Online-Händlern der Cyber-Montag ausgerufen. In diesem Jahr wird an den beiden Tagen in Deutschland mit einem Umsatz von rund 3,1 Milliarden Euro gerechnet. 2018 waren es noch 2,5 Milliarden. Ein großes Geschäft also und tatsächlich eine Chance für den Handel, auch für den stationären Einzelhandel, sagt Christian Schulze, Professor für Marketing an der Frankfurt School of Finance and Management.
Traditionell sind die Leute, die in der Vorweihnachtszeit einkaufen, ja zwar auf der Suche nach Schnäppchen, aber es gibt eigentlich gar nicht so viele. Die wenigsten Händler rabattieren vor Weihnachten, die meisten warten damit bis nach der Weihnachtszeit, um beispielsweise Elektronikprodukte runterzusetzen. Und dieser Black Friday ist eigentlich eine ganz geschickte Gelegenheit für den, auch für den Präsenzhandel, für den stationären Handel. Warum? Weil der normale Einkäufer, der am Samstag seine Weihnachtseinkäufe erledigt, der hat den Black Friday, den Freitag, verpasst. Aber die Schnäppchenjäger, die besonders preissensitiv sind, die gehen los am Freitag, die nehmen sich im Zweifelsfall den Tag frei, um eben das Schnäppchen zu schießen. Und die kann man dann auch ganz gezielt bedienen, ohne den Otto-Normalkunden, der den Rabatt gar nicht braucht, dann gleichzeitig diesen Rabatt zu liefern und damit die eigene Marge zu schmälern.
Heißt aber auch, man muss diesen Black Friday schon wirklich genau abstecken. Man darf das jetzt nicht irgendwie zu sehr über diesen Freitag hinaus dehnen, sonst macht man sich am Ende wieder das Geschäft selbst kaputt.
Ja, das ist das große Risiko. Wenn ich den Black Friday ausdehne und mache auch den Samstag, das ist der erste Advent dieses Jahr, traditionell relativ stark frequentiert, auch in den Fußgängerzonen. Wenn ich da weiterhin mit Rabatten um mich werfe, dann ziehe ich viele Kunden in meine Läden, keine Frage, aber viele davon hätten wahrscheinlich auch den vollen Preis gekauft. Und da muss man sich wirklich gut überlegen, ob man die 30% Rabatt, die man gegeben hat, durch mehr Kunden noch wieder reinholen kann. Und ich hätte da meine Zweifel.
Jetzt ist der Black Friday eben auch ein Online-Phänomen und dann eben auch dieser später dann erfundene Cyber Monday, der darauf folgt. Wie wichtig ist das denn dann wiederum für den Online-Handel? Können die damit wirklich auch mehr Umsatz generieren?
Also der Black Friday in Deutschland ist ja sehr bekannt geworden durch diese Cyber Monday Week, die dem Black Friday schon vorausgeht, quasi, wo Amazon über eine Woche hinweg immer wieder ständig rabattierte Produkte hat, vor allen Dingen die, die Amazon selbst vertreibt, also den Amazon Kindle beispielsweise, aber auch diese Blitzangebote macht, wo man quasi auf diese Rabattschlacht, die dann in dem Freitag kulminiert, immer wieder hinarbeitet. Und zuerst hat Amazon das ziemlich alleine gemacht, aber weil es halt ein großer Online-Händler ist, der größte Online-Händler in Deutschland ist, hat das natürlich Konsequenzen auch für die Wettbewerber gehabt. Und viele haben nachgezogen und haben gesagt, wenn Amazon das macht, müssen wir auch Angebote in den Markt drücken und machen das auch durchaus auch erfolgreich im Moment.
Aber heißt das denn, die Leute geben dann auch tatsächlich mehr Geld aus oder geben sie das dann eben nur an diesem Wochenende aus?
Ja, das ist die Schwierigkeit, gerade wenn ich meine Angebote eben sehr lange rabattiert online stelle. Und da liegt auch die Tücke für den Online-Händler. Der Online-Handel hat ja generell mit niedrigen Margen ohnehin zu kämpfen. Und wenn ich jetzt noch tiefe Rabatte gebe, dann gebe ich die Marge komplett auf. Ein Amazon leistet sich das ja auch nicht für alle Produkte. Auch da sind Angebote zeitlich begrenzt und man kann sagen, jetzt hast du 4 Stunden für den Rabatt auf Produkt A, aber wenn du 4 Stunden später kommst, dann ist halt nur noch Produkt B rabattiert. Und ich glaube, das ist wichtig, damit Leute, die bereit sind, ich sag mal, das Spiel des Jahres 2019 zum vollen Preis zu kaufen, das eben auch zum vollen Preis kaufen und nicht auf genau die 4 Stunden warten, in denen Amazon oder irgendein anderer Händler dieses Produkt rabattiert anbietet.
Also geht es vor allem auch darum, Aufmerksamkeit zu bekommen und die Kunden möglicherweise überhaupt auf den eigenen Shop zu lenken oder auf die eigene Seite?
Ja, es ist ein bisschen wie früher beim Winterschlussverkauf. Sicherlich gibt es Lockangebote, besonders attraktiv aussehende Angebote, die die Leute erstmal, ich sag mal, in Kaufstimmung bringen. Und natürlich erhofft sich der Händler dann auch, vielleicht den ein oder anderen Kunden zu gewinnen für ein regulär bepreistes Produkt oder sogar Neukunden. Jemanden, der sonst ohnehin nicht bei diesem Händler gekauft hätte, jetzt durch das Rabattschnäppchen angezogen wurde und am Ende vielleicht zum idealerweise loyalen Kunden auch in Nicht-Rabattzeiten wird.
Marketingprofessor Christian Schulze sieht also Chancen und Risiken für den Handel in der Schnäppchenschlacht Black Friday. Am Black Friday nimmt Textilhändler Jochen Rutz aus Friedberg übrigens nicht teil. Das habe sich in der Stadt nicht etabliert. Der Präsident des Handelsverbands sieht die Bedeutung des Black Friday vor allem im Onlinehandel.
Also online, da sprechen ja auch die Zahlen ganz klar dafür, die auch die GfK jetzt wieder hier kundgetan hat. Da macht das Sinn. Da ist das nicht nur sinnig, da ist es, glaube ich, wirklich notwendig, um überhaupt jetzt zu dem Zeitpunkt Umsätze zu generieren, weil ich natürlich absolut vergleichbar bin mit den anderen Plattformen und anderen Online-Händlern. Da komme ich gar nicht drum rum. Wie gesagt, stationär, gerade in Mittelzentren und kleineren Zentren, scheint es irgendwie in die Bedeutungslosigkeit abzudriften oder sich generell nie daraus abgehoben zu haben.
Insofern ist es nicht überraschend, dass Joachim Stoll, der Lederwarenhändler aus Frankfurt, der seit 20 Jahren Koffer und Taschen auch online verkauft, am Black Friday teilnimmt.
Der Black Friday kommt im stationären Bereich erst langsam, da machen wir auch mit, aber er ist natürlich online schon sehr stark vertreten.
Wenn man online ist, muss man dann diesen Black Friday quasi mitgehen, weil man ja auch sehr gut vergleichbar ist.
Ja, ich denke, die Kunden suchen nach Angeboten Black Friday und man ist entweder dabei oder wird nicht wirklich beachtet.
Noch ist der Marktanteil des Onlinehandels in Deutschland mit zuletzt rund 10% überschaubar. Aber das Wachstum lag in den vergangenen Jahren ebenfalls jeweils bei rund 10%. Die Deutsche Post und ihre Tochter DHL bekommen den Boom beim Onlinehandel ganz direkt zu spüren. Während der klassische Brief seit Jahren an Bedeutung verliert, ist die Zahl an Päckchen und Paketen rasant gewachsen. Ein gutes Geschäft für die Post, allerdings auch eine Herausforderung. Auch deswegen habe man 11 Millionen Euro in die neue Sortieranlage für E-Commerce am Frankfurter Flughafen investiert, sagt Tobias Meyer, der seit April dieses Jahres im Vorstand der Post für den Bereich Briefe und Pakete zuständig ist.
Natürlich investieren wir auch darüber hinaus. Wir bauen im Moment in Bochum ein neues Paketzentrum. Wir bauen in Berlin auch dort ein neues Paketzentrum. Und wir erweitern oder bauen neu eine Vielzahl von Zustellbasen über ganz Deutschland verteilt.
Also immer mehr Leute bestellen im Internet, dann wird es hier verarbeitet, am Ende kommt es bei den Leuten dann zu Hause an. Auch das ist ja dann eben ein Wachstumsbereich. Wo sind denn da die großen Baustellen, die großen Herausforderungen, dass man eben dann auch die Pakete und vielleicht auch die kleineren Päckchen pünktlich und möglichst reibungslos zu den Empfängern am Ende bekommt?
Ja, da gibt es eine Vielzahl von Herausforderungen, die dem Konsumenten teils bewusst sind, teils aber auch nicht. Die Adressqualität ist so ein Thema. In China, in den USA, drucken sie oftmals die Postleitzahl nach der Stadt. Solche Dinge können wir erkennen. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von anderen Dingen, die irgendwie schief gehen können. Auch natürlich die Zustellung auf der letzten Meile. Ein beschrifteter Briefkasten für die warentragende Briefsendung beispielsweise ist für uns wichtig, um qualitätsgesichert zustellen zu können, was natürlich unser Bestreben ist.
Auf der anderen Seite gibt es aber dann doch immer wieder Beschwerden. Pakete kommen nicht, obwohl sie angekündigt sind, oder angeblich hat der Paketzusteller hat niemanden angetroffen, aber man war die ganze Zeit zu Hause. Was versuchen Sie, um da auch sozusagen das Erlebnis für den Empfänger dann zu verbessern?
Ja, dieses Erlebnis ist uns in der Tat sehr wichtig und da wollen wir besser werden. Wir sind da in vielen Bereichen aber auch schon sehr gut. Beispielsweise beim Thema der Visibilität der Sendung werden wir im nächsten Jahr es ermöglichen, dass man über den Tag hinaus auch sehen kann, wann der voraussichtliche Zustellzeitpunkt ist. Das wird geschehen auf Basis eben des Verfolgens des Zustellganges, damit es noch transparenter wird für den Empfängerkunden, wann wir an seiner Haustür sind. Das beispielsweise sollte dann dazu führen, dass es da weniger Diskussionen gibt, waren wir wirklich da, waren wir nicht da. Das ist aber nur eine Maßnahme, auch beim Thema Paketshops. Das ist auch ein Thema, was die Bürger bewegt. Wir haben Paketshops, an denen wir keine Ausgabe machen. Dort werden nur Pakete angenommen, dort werden Paketmarken verkauft. Das ist aber den Bürgern oftmals nicht bewusst. Sie haben dann das Gefühl, dass wir ihre Sendung in einer weiter weggelegenen Filiale benachrichtigen und sie dann quasi an einem anderen Paketshop vorbeilaufen. Das ist dann nicht hinreichend Transparenz. Da können wir auch Dinge besser machen, damit es eben nicht zu solchen Missverständnissen kommt.
Und wenn man dann auf Weihnachten schaut, wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann muss wieder besonders viel ausgeliefert werden. Wie bereiten Sie sich da speziell drauf vor? Haben Sie überhaupt genug Fahrer zum Beispiel?
Ja, das ist für uns natürlich immer eine besondere Herausforderung. Da beginnen die Vorbereitungen schon im Frühsommer, dass wir eben zum Starkverkehr, wie wir das nennen, zur Saison vor Weihnachten, die erforderlichen Kapazitäten haben. Da bereiten wir uns lange drauf vor, was die Personalplanung angeht, was die Fahrzeugplanung angeht. Auch, dass die Paketzentren bis dahin alle tipptopp gewartet sind. Also Wartungsarbeiten werden vorgezogen, damit wir die eben nicht im Starkverkehr, während des Starkverkehrs machen müssen. Das alles sind Vorbereitungen, die wir treffen, um eben dann die Spitzenmenge, die wir dieses Jahr mit ungefähr 11 Millionen Sendungen am Tag erwarten, nur Paket, dass wir die dann auch wirklich zustellen können. Und wir sind da sehr positiv, dass wir das schaffen, dass jeder eben sein Weihnachtsgeschenk pünktlich vor dem Heiligen Abend auch erhält.
Das heißt, so eine neue Anlage hier im IPZ am Flughafen, die muss auch dann im Oktober schon in Betrieb gehen, auch mit Blick auf Weihnachten tatsächlich?
So ist es. Wir legen die ganze Planung darauf aus, dass neue Anlagen, das ist übrigens auch im Paketzentrum Bochum beispielsweise so, das ist ja auch eine neue Anlage, die dieses Jahr quasi fertig geworden ist. Und auch dort haben wir drauf geschaut, dass die im vierten Quartal zur Verfügung steht.
Soweit Tobias Meyer, Vorstandsmitglied der Deutschen Post, über die Herausforderungen, die sich durch den Boom beim Onlinehandel für das Unternehmen ergeben und wie man damit umgeht. Und das war HR Info Wirtschaft mit Roman Warschauer.